SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute und ich begrüße eine Frau, die Stilettos gegen Steigeisen ausgetauscht hat. Einst war sie Moderedakteurin in New York, später wurde sie Extrembergsteigerin und hat gleich zwei Rekorde aufgestellt. Sie war die erste Deutsche, die den Mount Everest bestiegen und lebend wieder zurückgekehrt ist und die erste Deutsche, die die Seven Summits, also die höchsten Berge der sieben Kontinente bestiegen hat. Herzlich willkommen in Leute, Helga Henge, hallo!
Dankeschön, hallo.
Frau Henge, was war das letzte Abenteuer, dem Sie sich gestellt haben?
Mein Buch zu schreiben, fertig zu schreiben.
Das kommt ich im jetzt. Oktober raus.
Kommt ne? im Oktober raus und es ist mein Herzensprojekt seit so vielen Jahren. Ich schreibe seit 8 Jahren dran und habe endlich einen Verlag gefunden letztes Jahr bei National Geographic und es war immer mein ganz großer Traum und jetzt habe ich Tag und Nacht gearbeitet und jetzt ist so ein totales Glücksmoment im Moment.
Wir sprechen später noch drüber, um was es da geht in dem Buch. Mhm. Was würden Sie sagen, treibt Sie dazu, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen? Vom Berggipfel erklingen bis zum Buchschreiben.
Ich glaube, es ist so ein bisschen, also Neugier auf jeden Fall, so aus meiner Landkarte hinaus zu wandern und zu schauen, was gibt es noch, was ist da noch? Ja, ich glaube, ich bin einfach auch ein neugieriger Mensch. Vielleicht könnte man auch sagen, ich bin nicht gelangweilt, aber ich bin, wenn es immer das Gleiche ist, dann werde ich unruhig und dann habe ich das Gefühl, oh, ich muss raus, ich muss irgendwie was erleben, ich muss was Neues
ausprobieren.
Ja, ausprobieren. Mhm.
Sind Sie ein mutiger Mensch?
Ja, das glaube ich schon.
Aber das heißt nicht, dass man keine Angst hat, oder?
Also finde ich nicht. Für mich ist Angst ganz wichtig. Angst ist so mein Stabilisator oder der mich zurückhält, übermütig zu sein.
Haben Sie 3 Tipps, wie man den Mut findet, Dinge zu tun, vor denen man eigentlich Angst hat, wo man aber weiß, es ist wichtig, dass ich das mache?
Ich finde, um mutig zu sein, muss man die Unsicherheit zulassen. Und man muss zulassen, dass es okay ist, dass man einen Fehler macht und dass man zurückgewiesen wird vom Leben, von Menschen, von der Arbeit. Also ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und für den Mut, glaube ich, also was mir sehr hilft beim Mut, ist die Neugier. Als Kinder, da haben wir die Neugier so easy. Also da wollen wir alles ausprobieren und von Fehlschlägen lassen wir uns überhaupt nicht abhalten. Und so manchmal dieses kleine, freche, neugierige Kind wieder sein und sich einfach zu trauen, auch Fehler zu machen.
Und Schritt für Schritt gehen, denke ich mal, ne?
Ja, und dann glaube ich dieses, ich muss vorher nicht wissen, wie es ausgeht und ich muss vorher nicht wissen, dass ich wirklich alles kann. Also so den Kontrollverlust auch zuzulassen und im Vertrauen drauf, dass man, während man auf sein Ziel zugeht, dass da ganz viel Potenzial für Dazulernen ist, dass man hinterher viel stärker ist, wenn man kurz vorm Ziel steht, als man angefangen hat.
Über das Thema Angst überwinden und Mut zu etwas haben, da halten Sie auch viele Vorträge bei Firmen. Mhm, ja. Gibt es denn eine Frage, die Ihnen besonders häufig gestellt wird, wenn Sie so einen Vortrag halten?
Es geht ganz oft, wie ermutige ich oder das andere Wort ist, inspiriere ich mein Team, eine Veränderung und eine schwierige Situation, auf die wir jetzt zugehen und die wir aber anpacken müssen, wie mache ich Ihnen Mut für Veränderungen?
Und da hilft Ihnen einfach die Expertise vom Bergsteigen, darauf Antworten zu finden?
Ja, ich glaube, also ich nehme in meinen Vorträgen die Menschen ja mit auf den Mount Everest und erzähle eine sehr persönliche Geschichte von meinem Aufstieg dort. Und da gibt es viele Momente dann, wo wir vor dem Berg stehen und wo schon das Publikum auch spürt, oh Gott, der ist viel zu groß, der Berg, das ist überhaupt nicht möglich. Der ist zu steil, die Nordwand, und niemals, auch wenn ich mich 1000 Jahre vorbereitet habe. Aber dieser Moment des Erschreckens, dass man denkt, ich bin dem, was kommt, nicht gewachsen. Und dann nehme ich die Menschen mit auf den Berg und zeige, dass das Erste ist immer, ich bin nicht alleine. Ich muss das nicht alleine schaffen, sondern ich habe ein starkes Team an meiner Seite von unterschiedlichen Experten, die unterschiedliche Stärken und Talente mitbringen und unser Team bereichern. Und das Zweite ist dann, sich den Berg anzuschauen und zu sagen, okay, wir steigen nicht in einem Stück hinauf. Wir gehen in Etappen, Schritt für Schritt bis zum Gipfel.
Lassen Sie uns jetzt mal über Ihr ganz besonderes Leben sprechen. Sie sind 1966 in Chicago geboren. Wie kam es, dass Ihre Eltern da gelebt haben?
Mein Vater hat dort gearbeitet. Der ist damals mit einer ganzen Gruppe von Ärzten angeworben worden von einem Krankenhaus in Chicago und ist dann dort hingegangen und hat sich niedergelassen und ist da 22 Jahre lang geblieben und hat dann meine Mutter kennengelernt, in Deutschland allerdings bei seiner Familie, und hat sie mitgenommen und wir sind dann alle dort aufgewachsen.
Wie alt waren Sie, als Sie nach Deutschland zurückgekommen sind?
Da war ich 7.
Okay. Und haben Sie denn als Kind schon Faszination für die Berge entdeckt?
Also in Chicago gab es jetzt keine Berge. Und wir waren am See, wir hatten so ein kleines Boot und das erinnere ich noch, dass wir an den See gefahren sind. Meine Eltern waren auch keine Bergsteiger. Aber meine Großeltern, also die Eltern von meiner Mutter, und meine Mutter war eine große Bergsteigerin, als sie jung war, und hat es dann aber abrupt aufgegeben, als ihr Vater vor ihren Augen in eine Gletscherspalte gestürzt ist. Und so ein ganz schwieriger Moment, weil der wurde gerettet und war auch alles gut, aber da hat sie die Lust an den Bergen verloren. Aber meine Großeltern, die waren, als wir nach Deutschland kamen, waren die gerade von einer Himalaya-Reise zurückgekommen. Und mein Großvater hat dann die Bilder gezeigt. Das war so für mich so beeindruckend. Und meine Großmutter, also waren die Tibeter und die Yaks und diese Gebetsfahnen und Mönche und diese kleinen Gebirgspfade und so Berge wie Himmelstürme, die so in den Himmel hinaufwachsen. Und vom Everest hat so eine weiße Wolkenfahne geweht. Und meine Großmutter hat gesagt, dass die Göttin Chomolungma dort oben lebt. Und wenn sie glücklich ist, dann tanzt sie und dann wirbelt sie den ganzen Schnee auf. Deswegen hat der Everest die Wolke.
Und da haben sie gesagt, da will ich hin.
Das weiß ich noch. Ich saß im Auto, als wir heimgefahren sind, so ganz still und habe gedacht, boah, wenn ich mal groß bin, dann gehe ich und schaue, ob da wirklich die Göttin wohnt.
Jetzt haben Sie aber erstmal was ganz anderes gemacht. Sie sind nämlich Modejournalistin geworden. Mhm. Haben unter anderem für die Vogue gearbeitet, in New York gelebt. Ja. Waren Sie besonders Mode interessiert oder wie kam das?
Ich bin da eher hineingestolpert in die Mode. Ich wollte nur eins. Meine Eltern hatten aus Chicago diese von National Geographic meterweise diese Hefte mitgebracht. Und das Einzige, was ich mir vorstellen konnte zu werden, war Reporterin für National Geographic. Und ich wollte in New York leben. Das sollte mein Basecamp sein. Und das war so das, was ich mir vorgestellt habe. Dann habe ich mich nach dem Abitur in der Journalistenschule beworben und die haben gesagt, nee, also ich sei noch zu jung, ist schon okay, ich könnte dann im nächsten Jahr nochmal kommen. Ich sollte inzwischen ein Praktikum machen, irgendwo bei einer Zeitung. Und dann habe ich, die einzige Zeitung, die ich kannte, war Mädchen, das ist so eine Teenage-Zeitung.
Kenne ich
auch
noch, ja.
Gibt es, glaube ich, immer noch. Ja. Da hatte ich mal gemodelt, also ganz, ganz früher, da war ich 16 oder 15. Und die kannte ich und die habe ich angerufen und habe gesagt, ob ich ein Praktikum machen kann bei ihnen. Und dann haben sie gesagt, ja. Und dann wurde ich eingestellt für die Sommerferien, gleich nach dem Abitur. Und früher gab es das noch, da saß man und da sind die Leute reingekommen und man hatte die große Telefonanlage und alle Anrufe kamen und man hat die in die Redaktion weitergeleitet. Und das habe ich gemacht. Und ich durfte auch Leserbriefe so sortieren und beantworten. Und dann hat es hinten in der Mode gekracht. Die Modeassistentin und die Chefin haben sich wahnsinnig gestritten. Es wurde geschrien und getobt. Und dann ist die Modeassistentin weinend hinausgelaufen, hat die Türe zugeschmissen und ist nie mehr zurückgekommen. Dann hieß es, Helga, würdest du verlängern? In der Mode gäbe es jetzt eine Stelle und dann wird dringend jemand gebraucht und zwar sofort. Und so bin ich in die Mode reingestolpert. Ich war jetzt kein so ein Modemädchen in der Schule.
Das ist verrückt, ne, wenn man sich überlegt, wie viele junge Frauen wahrscheinlich davon träumen würden, ne, in der Modebranche zu arbeiten. Ihnen ist es quasi vor die Füße gefallen.
Und die Modechefin hat mir das auch wissen lassen. Die hat auch gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt kein Verständnis für irgendwas. Aber ich war eine harte Arbeiterin. Oh, das hat mir schon auch Spaß gemacht. Ich meine, man lernt es mit der Mode dann schon, auf was man achten muss und die Farben zusammenstellen und so. Das ist jetzt kein Hexenwerk. So eine richtig große Passion habe ich dafür nie entwickelt. Aber mich mochte es gern. Ich mochte gern mit Teams zu reisen und die Fotoproduktionen und dieses.
Und Sie haben heute wahrscheinlich die schicksten Klamotten am Berg.
Ja, genau.
Zum Bergsteigen sind Sie ja dann letztlich per Zufall auch gekommen, weil in Ihrem New Yorker Fitnessstudio eine Kletterwand eröffnet wurde.
Ja.
Und Sie einfach gesagt haben, boah, ich will das auch mal probieren.
Ja, wir waren im Yoga, also die Moderedakteusen gehen ja ins Yoga, um wieder runterzukommen von dem anstrengenden Job. Und da habe ich gesehen, dass die Jungs hinten an dieser neuen Kletterwand durch diese Wand und durch ein Dach steigen, was 4 Meter breit ist. Eine Weile habe ich ihnen zugeschaut, wenn die anderen in Shavasana lagen und ihren Atem beobachtet haben. Und einen Abend bin ich hinter und habe gesagt, das möchte ich jetzt einmal, darf ich einmal probieren. Und dann war ich jeden Abend an dieser Kletterwand, bis ich durch dieses Dach steigen konnte. Ich war wie besessen.
Und Sie waren, ja, fast 30, muss man sagen, also letztlich relativ alt, um im Bergsteigen anzufangen. Mhm. Als Sie Ihrer Mutter gesagt haben, ich will bergsteigen, da hat die was gesagt, was ich meiner Tochter wahrscheinlich auch sagen würde, ja, dann geh doch mal auf die Zugspitze.
Ja, genau.
Sie haben aber gesagt, nee, ich möchte als allererstes, als meinen ersten Berg, den höchsten Gipfel Südamerikas besteigen, immerhin auch knapp 7000 Meter hoch.
Ja.
Warum muss es gleich so was Hohes und Exotisches sein?
Ich hatte dieses Buch gelesen, Seven Summits, und habe gedacht, was für eine Wahnsinnsidee, auf jedem Kontinent auf dem höchsten Berg zu stehen und dann alles zu sehen. Also man, das ist völlig absurd, aber ich habe gedacht, dann sehe ich ja den ganzen Kontinent. Das war irgendwie so eine berauschende Idee, die ich hatte. Ich wusste schon, der Everest wird es bei mir nicht werden. Dazu war ich nicht als Bergsteigerin geboren, aber ich war auch mit 4 oder 5 von den Seven Summits wäre ich auch schon ganz glücklich gewesen. Und der Aconcagua schien mir am nächsten, also in dem Buch stand drin, dass er einfach zu gehen ist, also von der technischen Schwierigkeit jetzt kein Problem. Und die Höhe, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, kälter als New York im Winter, kann es eigentlich gar nicht sein. Und man ist ja der Sonne auch näher. Und die Höhenluft, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ich wusste schon, man muss sich akklimatisieren. Aber das war so ein absurdes Konzept irgendwie. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass die Luft, ich dachte mir, wenn die Luft dünner ist, dann atmet man halt ein bisschen schneller.
Wie hart war es dann tatsächlich, als Sie vor Ort waren?
Es war hart, echt hart, ja. Es war nicht die Kälte, die war ich von New York jetzt tatsächlich wirklich gewöhnt. Die Höhe war brutal. Das ist auch, also auch jetzt, wenn Menschen mich fragen, wie das in der Höhe ist, das kann man so schwer erklären. Man denkt, naja, die Luft ist dünner, hat weniger Sauerstoffgehalt. Da passiert so viel im Körper. Man hat plötzlich keinen Zugriff mehr auf seine Fitness. Man wird wie eine Schnecke, so langsam und dann auch so ungeduldig. Und man muss so viel mehr auf seinen Körper achten, ihn versorgen, ihn füttern, ihn wässern, ihm was zu trinken geben. Also es ist wie so eine, es wird so eine ganz tiefe Achtsamkeit für den eigenen Körper und das Wohlbefinden plötzlich gefordert, die man so im richtigen Leben nicht gewöhnt ist.
Macht das auch was mit dem Denken, wenn man so eine dünne Luft hat? Also verändert das die Gedanken oder die Fähigkeit, strukturierte Gedanken zu fassen?
Ja, das tut es sicher. Allerdings merkt man das selber natürlich nicht. Also ich denke sicher, alles wird langsamer, aber wenn man drinnen ist, dann hat man nicht das Gefühl, also wenn man von außen drauf schauen würde und diese Person beobachten würde, würde man denken, mein Gott, die braucht ja ewig ihre Schuhe zuzumachen. Aber wenn man selber drin ist, merkt man es nicht so, es fällt einem nicht so auf.
Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, mir war klar, der Mount Everest, der wird es nicht werden.
Ja.
3 Jahre später haben Sie dort auf dem Gipfel gestanden.
Ja.
Wann war Ihnen klar, doch, ich werde es versuchen mit dem Mount Everest?
Also es war mir lange nicht klar. Das war damals 96, als ich am Aconcagua war. Und da gab es nur, diese Bergsteigerhelden, Reinhold Messner und mit eingefrorenem Bart und so richtige männliche. Da gab es noch kaum Frauen, auf Expeditionen. Also ich war meistens alleine die einzige Frau im Team, auch auf den kleineren Bergen. Aber da war der Everest so fern, weil ich habe gedacht, da muss man als Bergsteiger geboren sein, sein ganzes Leben. Das tun. Aber auf den Expeditionen, auf denen ich dann war, viele Sechstausender in den Anden, im Himalaya, dann kam so ein kleiner Achttausender in Tibet. Ich bin praktisch von Berg zu Berg immer technisch ein bisschen schwieriger oder vielleicht ein bisschen höher und es war immer einer dabei, der gesagt hat, oh, wir gehen dahin nächstes Jahr, komm doch mit oder in 6 Monaten und ich habe mich so ein bisschen einfach treiben lassen und Was ich schon festgestellt habe, als ich zum ersten Mal im Himalaya war, dass es ein großes, starkes Team ist, das die Leistung erbringt, auf diesen Berg zu steigen. Also, dass man da nicht alleine hinaufsteigt, sondern dass wirklich viel Unterstützung am Berg da ist und dass es sehr genau geplant ist. Also da gibt's wirklich eine Strategie, wie man am besten dort hinaufsteigt mit Akklimatisierung, Aufbau der Höhencamps. Und als ich am Chooyu war, das ist so ein kleinerer 8000er, da war ich echt stark im Team. Ich habe mich am Anfang wahnsinnig schwer getan mit dem Akklimatisieren, aber dann nach 6 Wochen habe ich fast alle anderen überholt, weil es mir in der Höhe plötzlich so viel besser ging als den anderen. Und da habe ich gemerkt, dass mein Körper das kann, also dass ich das kann und dass ich auch, das ist so das Zweite, dass ich das unendlich liebe, auch im Zelt zu schlafen, in dieser Kargheit, auf der dünnen Matte, das selber kochen, Schnee schmelzen. Also ich glaube, es sind so beide Sachen. Das eine ist das Körperliche, dass man das kann, das Mentale, dass man das auch will. Und dann auch, dass man es gern hat.
Das ist ja wirklich so ziemlich das krasse Gegenteil, dieses einfache, spartanische Leben
ja.
von dieser Glitzer- und Glamour-Welt der Modebranche. Nur damit wir mal eine Vorstellung bekommen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass man mit jeder Menge fremder Menschen auf engstem Raum in diesen Camps zusammenlebt.
Ja.
Wie viel Leute sind da, ich sage jetzt mal, zusammengepfercht und wie viel Privatsphäre bleibt einem da noch?
Ja, also die ist schon da. Also wir waren 15 im Team am Everest. Das heißt, wir waren 5 Bergsteiger, 5 Sherpas, unser Expeditionsleiter. Dann hatten wir 2 Köche und Basecamp-Manager und Köche und noch 2 Tibeter lokal, die uns unterstützt haben, so mit Logistik am Berg. Und das Wichtigste ist, glaube ich, immer so sein Team, sich im Team wohlzufinden und seine Rolle zu finden. So ist am Anfang, die Anfangszeit ist ein bisschen schwierig, weil jeder so ein bisschen als Einzelkämpfer kommt, vor allem die Bergsteiger, und dann sich integrieren muss. Das kann jetzt nicht jeder alleine losrennen, sondern es muss ein Teamgefüge entstehen, eine emotionale Verbundenheit zugelassen werden, viel Offenheit, damit so Vertrauen entsteht, damit man sich gegenseitig stärken, inspirieren, Mut machen kann, auch am Berg.
Und das ist ja, ich sage jetzt mal, ein bunt zusammengewürfeltes Team. Sie kennen die ja vorher nicht, oder doch?
Das kommt drauf an. Also an manchen Bergen kannte ich das schon. Also ich kannte zum Beispiel unseren Expeditionsleiter, den Russell am Everest und den Küchenchef Latschu und 2 von den Sherpas. Die kannte ich von einer anderen Expedition schon, weil sie dort unsere Nachbarn waren. Und ich hatte viel Zeit mit denen verbracht am Chooyu. Und ich mochte die total gern. Ich mochte auch diese Zusammenarbeit im Team zwischen Russell und den Sherpas. War so väterliche Fürsorge und das war so eine Wärme in dem Team, die ich echt gern hatte. Und damals habe ich schon gedacht, wenn ich jemals auf den Everest steigen würde, dann würde ich das mit Russell und seinem Team tun. Also ich glaube, so die Auswahl ist super wichtig, mit wem gehst du.
Und die Männer, haben sie von Anfang an akzeptiert? Also ich meine, sie waren ja hübsch, jung, blond, zierlich, also haben anders ausgesehen als Reinhold Messner auf jeden Fall.
Ja, also ich weiß, bei meiner ersten Himalaya-Expedition, da bin ich irgendwie zu spät gekommen. Die anderen waren schon alle unterwegs. Es waren, glaube ich, 12 oder 14 Männer aus England und Amerika, die sich da unterwegs waren. Es war nur so eine Trekkingreise mit Basecamp und so im Winter. Und da, als ich dann endlich ankam, weil mein Flug verspätet war, da hieß ich Barbie Girl. Da kam dieser Song gerade, na na Barbie Girl, da da da. Und ich habe mich da jetzt nicht, das hat mir nicht wehgetan. Also ich habe gedacht, gut, dann bin ich Barbie Girl, das ist auch okay. Ich bin, glaube ich, jemand, ich werde lieber unterschätzt als überschätzt. Und das kam mir vielleicht ganz gelegen, weil alle waren sehr liebevoll und haben sich gekümmert und haben gesagt, na ja, wenn die Helga nicht mit kann, dann kann sie ja im Basecamp bleiben, ist ja auch okay und vielleicht in der Küche aushelfen. Das haben sie vielleicht gedacht. Und dann war ich am Berg doch erstaunlich gut. Und vielleicht war das so mein heimlicher Vorteil, dass ich nicht an erster Front so stehen musste und beweisen musste, sondern ich konnte so, ja, dabei sein und mit Wohlwollen betrachtet werden und dann zur Höchstform auflaufen.
Als Sie diese Expedition auf den Mount Everest begonnen haben, haben Sie fest dran geglaubt, ich werde es schaffen? Oder war das eher so ein, ich versuch's mal?
Das war ein versuch's mal. Ja, nein, ich habe nie, also das wäre mein wildester Traum gewesen, das zum Gipfel zu schaffen. Ich hatte vorher einen Bergsteiger gefragt, dem ich begegnet bin. Der war schon 5-mal am Everest. Dem bin ich beruflich über den Weg gelaufen und habe mich dann mit ihm angefreundet. Und der war so mein erster Mentor. Und den habe ich dann gefragt, ich würde so gern zum Everest. Ich möchte einmal bei diesem Abenteuer dabei sein, wo alle immer davon sprechen. Ich will einfach nur dabei sein. Und da habe ich gemeint, darf ich das schon? Also das ist ja so, ich glaube, das ist überhaupt im Leben so die große Frage. Man hat einen Wunsch und dann hast du das Gefühl, Mensch, bin ich gut genug? Werde ich den anderen zur Last fallen? Werde ich mich lächerlich machen? Darf ich das schon? Sollte ich mehr üben, mehr Workshops machen? Und der hat damals was ganz Spannendes zu mir gesagt, was ich so wirklich mir zu Herzen genommen habe. Der hat gesagt, wenn du, und das war auch so eine sehr teure Expedition und 2 Monate, die ich auch nicht arbeiten konnte. Also es ist schon ein großes Investment auch. Ich habe damals $35.000 bezahlt für die Expedition. Und der hat gesagt, wenn du bereit bist, dieses Investment zu machen und glücklich bist, mit den Sherpas 2 Monate im Himalaya zu verbringen und so hoch, wie es dir möglich ist, aufzusteigen und du dann nach Hause fährst, auch wenn du den Gipfel nicht erreicht bist und trotzdem glücklich bist, dann darfst du fahren. Wenn du nur zum Everest gehst, um die Gipfelkrone nach Hause zu tragen, dann solltest du nicht fahren.
Und Ihnen war klar, der Weg ist das Ziel.
Ja, und das fand ich total schön. Und das habe ich mir immer bewahrt. Also ich habe mir Berge immer so ausgesucht oder so vorbereitet, dass der Gipfel ist nur ein Tag der Expedition. Du verbringst 2 Monate am Berg und da musst du auch Freude haben dran. Also wenn dir die ganze Experience nicht wichtig ist, dann ist die Gefahr zu groß, dass du ein zu großes Risiko eingehst.
Zumal das auf dem Gipfel stehen aufgrund der dünnen Luft ja vielleicht gar nicht so toll ist in dem Moment, wie man sich das vorstellt, oder?
Oh, das war schon schön. Das war wahnsinnig
aber
schön.
Wie lange darf man da oben stehen bleiben wegen der Luft?
Also wir waren sehr spät in der Saison dran. Wir waren so das letzte Team, was zum Gipfel gegangen ist, weil der Russell hat uns lange warten lassen. Und dann sind wir zum Gipfel aufgestiegen. Und das war der schönste Tag, den ich je am Berg erlebt habe. Es war völlig windstill. Es war so still in der Nacht. Und man hat wirklich nur den Herzschlag gehört und dieses Kritsch, Kritsch von den Starkeisen im Schnee. Und wir waren 1 Stunde am Gipfel ganz alleine und das war wahnsinnig schön. Es waren diese, manchmal im Winter, wenn es so ganz kalt ist, fliegen diese Kristalle so in der Luft. Wo da gefrieren die kleinsten Glitzer, Schneetropfen. Und so war das dort. Das war ein unglaublich schöner Tag.
Jetzt haben Sie von tollen Momenten erzählt, die Sie da erlebt haben am Mount Everest. Aber es gab ja auch wirklich furchtbare Momente. Was waren denn für Sie persönlich die schlimmsten Momente, die Sie da erlebt haben?
Also es war gleich am selben Tag beim Abstieg. Wir sind hinuntergestiegen, wir waren früh dran. Wir waren viel früher am Gipfel, als wir sollten und waren um 12 Uhr zurück im Camp. Ich weiß auch nicht warum, aber wir waren irre schnell. Aber dann bin ich kurz eingeschlafen und dann hat der Russell gesagt, das Wetter ändert sich, wir müssen absteigen. Also wir müssen weiter runter aus der Todeszone raus. Camp 4 am Everest liegt schon auf 8300 Metern auf der Nordseite. Also er wollte, dass wir rauskommen. Und dann sind wir weiter abgestiegen, haben das ganze Zelt alles mitgenommen, die Rucksäcke schwer und sind gegangen. Und da habe ich irgendwann gesagt, den Sherpas, sie sollen vorausgehen, weil die so schwere Rucksäcke hatten und immer auf mich warten mussten. Und mir hat alles wehgetan. Ich war so langsam auch. Aber ich war guten Mutes, aber ich war einfach irre langsam und ich wollte in Ruhe absteigen. Und dann irgendwann sind sie wirklich vorausgegangen und sind abgestiegen. Und wir wollten uns im Camp 3 wieder treffen. Und als ich dann im Camp 3 ankam, war keiner mehr da.
Oh.
Und dann waren die Wolken schon. Ich hatte keine Uhr und hatte mein Funkgerät dummerweise, also das ist mein Fehler, abgegeben, weil es so schwer war. Und jedenfalls konnte ich mit niemandem in Kontakt treten und die Sherpas waren nicht da. Und ich wusste nicht, ob die anderen Teams von oben noch runterkommen zu Camp 3. Und ich hatte plötzlich so Angst. Ich wusste nicht, wenn die Nacht jetzt kommt und ich alleine bin, das hätte ich nicht. Also das war mir nicht möglich. Also bin ich statt im Camp zu bleiben, auf die anderen zu warten, bin ich weiter abgestiegen, bin dann Richtung Camp 2 runter und ich hatte die Steigeisen angelassen und von Camp 3 zu Camp 2 sind nur so übereinander gestapelte Felsbrocken. Und irgendwann, ich dachte, wenn ich jetzt mich hinsetze und die Steigeisen ausziehe, dann finde ich die Kraft, nicht wieder aufzustehen. Das ist so die größte Gefahr, dass du musst schauen, dass du in Bewegung bleibst. Weil wenn du dich mal hinsetzt und diesen Zustand der Erholung und Ruhe zulässt, dann ist es ganz schwer, sich wieder aufzuraffen. Und dann bin ich auf diesen Felsen ausgerutscht und bin mit den Steigeisen in meiner Daunenhose hängen geblieben.
Oh je.
Und die alles aufgerissen, die ganzen Daunen sind rausgeflogen, auf dem Hintern gelandet und saß da. Und habe geweint und war so, es war so schlimm. Ich habe gedacht, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Es hatte angefangen zu schneien und ich hatte so Durst und meine Wasserflasche war natürlich längst leer. Und dann habe ich diese Schneeflocken so zusammengetan von den Felsen so und habe so kleine Eisbälle gemacht damit. Und die habe ich dann gegessen und habe gedacht, es gibt nur ganz wenig Menschen auf der Erde, die Everest-Eiscreme essen. Das war so. Und ich weiß noch, dann musste ich so lachen. Und dann war ich so, da war so ein Mutmacher irgendwie, der plötzlich so diese Idee, dass ich Everest, dass ich hier sitze und Everest-Eiscreme esse, das war irgendwie so absurd. Und dann bin ich aufgestanden und bin zu Camp 2 abgestiegen.
Jetzt muss man ja sagen, dass die meisten Bergsteiger ja auch nicht auf dem Weg nach oben, sondern auf dem Weg zurück sterben. Das war Ihnen ja wahrscheinlich bewusst
ja,
auch in dem Moment,
ja,
dass das die eigentliche Gefahr ist. Warum ist das eigentlich so?
Ja, weil man auf dem Weg nach oben seine Kräfte total verausgabt. Also das ist die größte Gefahr, ist den Gipfel zu erreichen und dann die Kraft nicht zu haben, wieder zurückzukommen. Das passiert leider jedes Jahr. Es liegt daran, dass man auf dem Weg nach oben muss man erkennen, wann bin ich halb fertig. Also wann habe ich die Hälfte meiner Kraft noch zur Verfügung, aber nicht mehr genug Kraft, um zum Gipfel zu gehen und zurückzukommen. Also das ist so ein ganz kleines Fenster, wo man sich eingestehen muss, wenn ich jetzt nicht umdrehe, dann werde ich den Rückweg nicht schaffen. Ja, nach all den Tugenden, die man an den Berg gebracht hat, dieses Durchhaltevermögen, den eisernen Willen, den Mut auch immer wieder auszusteigen und weiterzumachen, an die Grenzen zu gehen. Und plötzlich soll man so die größte Tugend von allen auspacken, nämlich das Loslassen können. Also das Ego gehen zu lassen, sich einzugestehen, heute ist nicht mein Tag und wenn ich jetzt nicht umdrehe, dann bringe ich nicht nur mein Leben, auch das von meinem Team in Gefahr.
Und Sie selbst mussten ja auch bei ihrem Aufstieg nach oben ja über die Leichen anderer Bergsteiger drüber steigen, beziehungsweise an denen vorbeilaufen.
Ja.
Waren das Menschen, die Sie kannten?
Nein.
Das waren Fremde, die da lagen?
Ja, das waren Bergsteiger, die Jahre zuvor dort ihr Leben zurückgelassen haben. Wir wussten, wer die sind und wo sie liegen. Und das war uns schon, also es war immer wieder im Basislager unten, wenn wir beim Essen waren, beim Abendessen so oder zusammensaßen. Es war immer wieder das Thema. Es geht nur darum, dass der Gipfel ist nur der halbe Weg. Also das Ziel ist nicht, den Gipfel zu erreichen. Das Ziel ist, dass alle gesund nach Hause kommen. Das klingt so einfach, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt und denkt, na ja gut, also dann drehe ich halt um. Aber wenn man so viel investiert hat und dem so entgegengefiebert hat und dann, meist gibt Tage, wo man das Gefühl hat, nach einer Stunde, ich kann nicht mehr. Und dann denkt man, na ja gut, also 2, 3 Schritte schaffe ich noch und dann mache ich 4, 5 Schritte oder 10 Schritte und dann kommt man in so einen Flow, in einen Rhythmus und dann geht plötzlich der Tag nochmal ganz neu los und man findet eine Kraft, die in einem gesteckt hat und kann noch viel weitergehen. Und dann gibt es Tage, wo man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr und da ist wirklich auch nichts mehr drin.
Und das muss man sich eben einfach eingestehen.
Ja, das muss man lernen zu erkennen.
Und auch mal einen Schritt zurückgehen, ne? Also Sie gehen am Berg
auf und ab und auf und
genau,
ab.
Genau, einfach um
Monate
sich zu erholen.
Um sich stetig zu akklimatisieren. Also man steigt zu Camp 1 auf und wieder hinunter. Beim nächsten Mal steigt man zu Camp 2 auf und wieder ins Basislager hinunter. Und es ist so ein vorsichtiges Herantasten an die Grenze, die man immer weiter verschiebt, indem man Kräfte in sich findet, die man vorher nicht gebraucht hat und die man auch nicht gewusst hat, dass man sie hat.
Was war denn der Moment am Mount Everest, wo Sie am mutigsten sein mussten?
Also ich glaube, als ich bin einmal krank geworden, als wir aufgestiegen sind zu Camp 2, Und dann sind wir abgestiegen und lag unten in den Felsen, da war einer abgestürzt und der lag. Und ich habe den plötzlich gesehen, also schon weit weg, aber so eine Daunenjacke, die so flattert hat. Und das hat mich so, wir hatten viel drüber gesprochen unten und es war schon klar, dass das passieren würde, aber ich war dem irgendwie nicht gewachsen. Ich war so traurig und so, das tat mir so leid, der liegt so alleine und so kalt dort für immer. Und also ich weiß, es hat mich so stark getroffen und ich bin abgestiegen und mir ging es so schlecht. Ich war dann so erkältet auch und bin richtig krank geworden und musste ins untere Basislager absteigen, um mich zu erholen, weil das nur da die Luft auf 5000 Metern dick genug ist, dass man der Körper sich auch erholen kann. Und dann sind die anderen weiter aufgestiegen und ja, da war schon der Moment, wo ich gedacht habe, ich fahre jetzt heim, ich mag nicht mehr, ich will jetzt Wassermelone essen und ich will nach Hause fahren.
Was hat sie motiviert, dann doch da zu bleiben?
Die Sherpas.
Okay.
Die Sherpas. Mhm. Ja, die haben gesagt, so, also die kamen dann runter, weil oben dann Sturm war und die kamen runter und die haben gesagt, und der Latscho hat gesagt, so, ihr geht jetzt ins Kloster. Und ihr besucht die Mönche und ihr betet mit denen und das haben wir gemacht. Die anderen wollten nicht mitgehen, aber ich bin mit den Sherpas gegangen und das war so ein unglaublicher Moment, mit dem Mönch dort in diese Höhle abzusteigen, wo schon berühmte buddhistische Weise meditiert hatten und das am Fuße des Mount Everest, weil der ist ja schon immer ein heiliger Berg gewesen, also die Muttergöttin der Erde, die von den Tibetern und Sherpas sehr, sehr verehrt wird. Und diese Verbindung, die wir dort unten mit dem Mönch gemacht haben, hat mir eine andere Kraft am Berg gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass da eine tiefere Verbindung ist, wie mit meiner Großmutter, als sie gesagt hat, dass die Göttin dort oben wohnt. Da war wieder so ein Zauber da, der eine gewisse Leichtigkeit gebracht hat.
So eine gewisse Gelassenheit ist ja vielleicht auch für die Businesswelt nicht schlecht. Sie werden ja, ja häufig von Unternehmen eingeladen, um über ihre Erlebnisse zu berichten. Mhm. Wie viele Parallelen gibt es denn überhaupt zwischen der Arbeitswelt und dem Bergsteigen?
Ach, ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen. Ich glaube, dass da überhaupt kein großer Unterschied ist. Es ist am Berg natürlich, also an einem Berg wie dem Mount Everest, der jetzt groß ist und auch eine lange Zeit erfordert und strategische Planung und gute Vorbereitung. Und ein großes unternehmerisches Ziel, was eine große Herausforderung ist und was auf den ersten Blick unerreichbar scheint. Ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen. Es ist die gute Vorbereitung, Menschen, die als Spezialisten zusammenkommen und zu einem Team werden müssen und sich emotional verbinden müssen, um Vertrauen aufzubauen. Dann so das große Ziel, was alle wie so ein Leuchtturm vor Augen haben. Und dann ja auch den Mut zu haben, den Plan, den gut ausgearbeiteten Plan, den man sich erstellt hat, den auch immer wieder zu verändern. Denn bei uns kommt der Jetstrom und Unwetter am Everest und grauenhafte Winterstürme, eisige Kälte. Und im richtigen Leben, da kommen Trump und Putin und Kriege und Corona. Und da kommen auch ständig Widrigkeiten, die Straße von Hormuz gesperrt ist, die auf uns einstürmen, wo wir Pläne ändern müssen und ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, Veränderung braucht schon immer Mut, weil dann man das Gefühl hat, Mensch, man hat es nicht so unter Kontrolle. Und es kann sein, dass wir jetzt auch einen Fehler machen, dass wir jetzt in eine emotionale Unsicherheit auch gehen. Und ich glaube, erst dann braucht man eigentlich den Mut.
Und nochmal, Mut heißt nicht unbedingt, dass man keine Angst hat, ne? Sondern Angst kann auch durchaus gesund sein. Oder Respekt, vielleicht sagen wir Respekt vor einer Herausforderung.
Ja, also ich glaube, Angst ist ganz wichtig. Also ganz wichtig. Ich glaube, Menschen denken oft Angst nur an diese überbordende Horrorangst. Angst ist ja ein ganz großer Begriff. Also man kann ja ein kleines bisschen Angst haben.
Angst vor Respekt Fehlschlägen haben, zum Beispiel, Angst vor wenn man Fehlschlägen. Ein Businessprojekt vor
ja,
sich hat.
Ja, das ist auch, also ich finde es auch wichtig, dass man Angst hat. Dann kommt man in die Spur, dann ist man plötzlich achtsam, dann passt man viel besser auf, dann fährt man alle Sinne aus und nimmt die Umgebung viel besser wahr und erkennt Fehler viel früher. Also ich glaube, Angst ist gut. Angst ist nur schlimm, wenn sie überbordend wird. Das ist am Berg wie wenn wenn es zu kalt wird, also wenn man die Kälte nicht richtig erkennt und man hat, also das kennt man ja vom Skifahren, man hat plötzlich kalte Füße und denkt sich, naja, die werden schon wieder warm und die Finger sind auch ein bisschen kalt. Und irgendwann werden sie so kalt, dass man sie nicht mehr spürt. Und dann muss man wirklich abbrechen, in die Hütte gehen und dann dauert der Aufwärmprozess lange. Wenn man vorher schon vielleicht noch einen zweiten Pulli drunter anzieht oder einen heißen Tee trinkt, also wenn man sie früh erkennt, und ich glaube, das Gleiche ist mit der Angst, wenn man die Angst früh erkennt, dieses Unwohlsein und dann nicht so einfach weitermarschiert, sondern die Achtsamkeitsantennen ausfährt, glaube ich, ist die Angst ein ganz wunderbares Barometer, um zu zeigen, auf welchem Weg du bist und wie geht's dir.
Welche Eigenschaften sind denn in Ihren Augen primär wichtig, wenn man beruflich oder privat Hürden meistern will?
Hürden meistern?
Den eigenen Mount Everest besteigen quasi. Ja. Also sich Hindernissen stellen.
Ja, ich glaube, unser Leben besteht aus Herausforderungen. Und klar, wir wollen es alle gemütlich haben und wir wollen uns möglichst gut einrichten, dass alles nicht so schlimm wird. Aber das Leben kommt mit heraus. Manche suchen wir selber aus und manchmal werden sie uns zugeteilt. Und ich glaube, also was mir hilft, ist von dem Unwohlsein und ich will jetzt nicht und ich kann das nicht und warum mache ich das jetzt, in die Neugier zu gehen. Zu sagen, boah, ich kann das nicht, aber da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt schauen wir mal. Also so so einen ganz bewussten Schritt zu machen, ich bin jetzt einfach mal neugierig. Und schau mal, wie sich das ausgeht und wie ich mich dadurch navigieren kann. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist dann, also ich bin oft so Einzelkämpfer in meinem Beruf, natürlich auch als Vortragende, du bist dann alleine auf der Bühne und schreibst alleine dein Buch. Aber sich immer wieder bewusst zu machen, ich bin nicht alleine. Da sind Menschen dort, die mir gerne helfen, die ich um Unterstützung bitten kann. Und diesen Mut nicht zu verlieren, dass ich auf dem Weg nach oben ja ständig dazulerne. Ich muss am ersten Tag nicht wissen, wie ich durch die zweite Stufe, durch die Krux am Mount Everest auf der Nordseite, wie ich durch die durchsteigen kann. Das muss ich unten noch nicht mir hundertprozentig sicher sein, dass ich das kann. Weil ich auf dem Weg nach oben so viele kleine Schwierigkeiten habe, an denen ich üben kann, dass ich dann, wenn es soweit ist, das können werde.
Also Selbstvertrauen ist auch wichtig, ne? Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.
Ja, und die Bereitschaft auch immer dazu zu lernen.
Wie viel Mut hat Sie denn gekostet, nach Ihrem Mount Everest-Abenteuer zu sagen, ich gehe nicht mehr zurück in meinen alten Job als Moderedakteurin. Ich versuche vom Bergsteigen und vom Berichten über meine Abenteuer zu leben.
Das war gar nicht mutig. Das war bloody hard work. Ich habe genauso weitergearbeitet in der Mode, noch ganz lange. Und habe aber, nachdem ich dann erfahren habe, das habe ich auch später erst erfahren, dass ich die erste Deutsche war, die am Everest erfolgreich war, bin ich gefragt worden, ob ich ein Buch schreibe. Und dann habe ich gesagt, ein Buch, ich habe gesagt, ich bin Moderedakteurin, ich schreibe nicht, ich produziere die Modegeschichten im Heft, also ich ziehe die Models an und aus und suche die Klamotten aus. Und dann hat sie gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, ich soll jetzt mal mein Tagebuch abschreiben und wenn es ganz schlimm wird, also die vom Verlag, wenn es ganz schlimm wird, dann bringt sie mir das schonend bei und dann stellt sie mir einen richtigen Journalisten an die Seite, der mir hilft mit dem Buchschreiben. Und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, dann probiere ich es mal. Und dann habe ich das Buch geschrieben, aber ich habe Vollzeit in der Mode gearbeitet. Ich habe einfach, wenn die anderen abends essen gegangen sind, dann habe ich mich hingesetzt und habe das Buch geschrieben. Und ich habe lange, das ist in New York so ein Sprichwort, was man sagt, don't give up your day job. Also okay. Ich habe lange parallel doppelt gearbeitet. Gut, ich hatte auch keine Familie, keine Kinder. Ich war jetzt nur am Arbeiten, das war auch okay. Bis das eine getragen hat und ich das andere leicht langsam aufhören konnte.
Heute haben Sie Familie, Sie haben ja zwei Kinder, die inzwischen schon etwas größer sind.
Ja.
Haben Sie, seit Sie die Kinder haben, bestimmte Dinge, die Sie vorher als Extrembergsteigerin gemacht haben, nicht mehr gemacht?
Ja.
Nämlich?
Ja. Ich bin auf keinen 8000er mehr gestiegen. Das war
Weil
schon mein
Ihnen
Plan.
Weil das Risiko zu groß war?
Ja, boah, das Risiko, es war gar nicht so, also war sicher auch. Also ich glaube, man hat als Mama ein anderes Risiko empfinden. Ich hätte die lange Zeit nicht, weg sein können. Dann hätten die Kinder mit ins Basislager kommen müssen. Und das wäre jetzt keine gute Idee gewesen.
Also wie lange hätten sie dann wegbleiben müssen, nur um das mal eine Vorstellung davon zu bekommen?
2 Monate.
Okay.
Mhm. Also ein 8000er braucht 2 Monate.
Aber sie sind weiter auf die Berge gegangen?
Ja.
Mit und trotz Kindern.
Ja, ich habe die Seven Summits fertig gemacht. Da waren ja nur die kleineren dann noch übrig, die ich machen musste. Und habe dann die Heiligen Berge entdeckt. Und das ist jetzt das neue Buch, was am 7. Oktober rauskommt, Abenteuer Heilige Berge. Das ist, was mich mit den Sherpas so fasziniert hat, dass die den Berg verehren und eine unglaubliche Kraft daraus schöpfen in ihrer Verbindung mit der Natur. Und das habe ich auf der ganzen Welt entdeckt, dass es heilige Berge überall gibt. Und das ist fast ein anderes Bergsteigen.
Haben diese Berge denn auf Sie ja eine andere Wirkung gehabt? Haben die sich irgendwie unterschieden vom Gefühl her?
Ja, weil die Menschen, mit denen ich dort aufgestiegen bin, für die war der Berg heilig. Es ist mehr ein Pilgern. Also beim Bergsteigen versucht man ja, sich selber zu erhöhen und besser zu werden, stärker zu werden. Und beim Pilgern, bei den heiligen Bergen, ist es anders. Es ist eher die Demut und die Dankbarkeit, die man übt. Und es ist auch schwierig, es sind auch schwierige Pilgerwege und lange Tage und das Gehen ist auch irre anstrengend. Das schon, also das ist gleich bei beiden Bergen, aber es ist mehr Hingabe, mehr Einssein mit der Natur und eine Verbindung zu schaffen mit sich selber und mit dem, was Himmel und Erde verbindet.
Liebe Frau Henge, ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch und wünsche Ihnen noch viele tolle Erlebnisse und Herausforderungen. Viel Erfolg für das Buch, das im Oktober rauskommt zum Beispiel. Am Ende unserer Sendung gibt's immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast. Und ich dachte, nachdem Sie erzählt haben, wie toll das Himalaya-Eis schmeckt, bekommen Sie von mir einfach ein Buch mit leckeren Eisrezepten. Das ist zwar nicht Himalaya-Eis, aber vielleicht auch welche, die ganz gut schmecken.
Ja.
Und die sich auch hier in München, in Ihrer Heimat in Deutschland, leicht zubereiten lassen.
Toll, dankeschön.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin gutes Vorankommen.
Ja, danke. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.